Hallo und herzlich willkommen bei Blutspuren, eurem Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds und für alle anderen, wie für mich. Hi Fabian.
Hi Daniel. Ja, Daniel ist ja noch nicht so der True Crime Nerd, aber er entwickelt sich langsam dazu. Vor allem entwickelt er sich offensichtlich zu jemandem, der mittlerweile richtig Bock auf die Thematik hat. Der hat mich ja heute gefragt, habe ich bei Instagram auch direkt gepostet, ob wir es an diesem Wochenende vielleicht schaffen, zwei Fälle aufzunehmen. Das hat mich komplett weggeflasht. Also du kommst langsam richtig rein in die Nummer, ne?
Ja, ich bin euphorisiert vom Publikum, man kann es nicht anders sagen.
Ja, unsere Zuhörerschaft ist wirklich extrem motivierend. Ich finde auch, das sind unglaublich geile und coole Menschen. Also das ist auch extrem motivierend, ja.
Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, wir kennen natürlich nicht alle, aber also die direkten Feedbacks, die wir bekommen, die sind einfach echt richtig geil. Und wir sehen halt nur irgendwie, dass es wächst und wächst und wächst und immer mehr Leute uns hören. Und das ist schon irgendwie ein cooles Gefühl, dass es euch da draußen gibt. Ich meine, wir haben das schon mehrfach gesagt, aber es ist halt einfach wirklich so. Deswegen danke, danke, danke.
Ja, also vielleicht ist das manchmal komisch, dass wir da so ein bisschen überschwänglich sind. Aber wie gesagt, wir sind einfach zwei Typen, die so ein Hobby-Ding ganz naiv und ohne irgendwelche Überlegungen großartig gestartet haben. Und deswegen sind wir manchmal einfach ein bisschen nicht überfordert, aber überrascht, wie geil ihr seid und was ihr uns, ja, wie gesagt, für Feedback gebt und was ihr für nette Worte für uns übrig habt.
Auf jeden Fall. Möglicherweise gibt es allerdings auch den einen oder die ein oder andere Hörerin hier heute, die noch gar nicht so richtig genau weiß, was wir hier tun. Und wir haben uns ja vorgenommen, vor, glaube ich, 2, 3 Folgen, uns einmal kurz vorzustellen und mal zu erzählen, was wir machen. Möchtest du das vielleicht erklären?
Ja, wie gesagt, das war eine Zuhöreranmerkung auch. Wir nehmen eure Feedbacks ja gerne auf und da wurde angemerkt, dass wir das Anfang jeder Folge tun sollten und vollkommen richtig, wie Daniel schon anfangs erwähnt hat, Blutspuren-Podcast, da seid ihr gelandet. Ich bin Fabian, der andere junge Mann, der hier so charmant geöffnet hat, ist Daniel. Wir sind langjährige Freunde, haben früher auch zusammen gewohnt, haben zusammen studiert, kennen uns unglaublich lange. Und ich habe eigentlich schon seit ungefähr 3 Jahren Bock, so einen Podcast zu starten, weil ich True Crime einfach liebe und gerne darüber erzählen wollte. Und ja, letztes Jahr habe ich dann Daniel quasi so weit gehabt, dass er mitmacht, obwohl er der Thematik irgendwie relativ skeptisch gegenübergestanden hat. Also das hat er am Anfang auch noch betont, dass er gar nicht weiß, ob er damit was anfangen kann, ob er da reinkommen wird. Ja, und wie gesagt, heute bettelt er mich förmlich an, dass wir 2 Fälle an einem Wochenende machen.
Ich war fast schon empört, ne? Ich habe mit Fabian heute geschrieben, ey, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Hast du am Wochenende nochmal Zeit, ne? Ich wusste ja, dass er schon wieder hier irgendwelche Abfragen bei Instagram gestartet hat und Umfragen, in welches Land wir heute ziehen und keine Ahnung was. Und ich kriege das ja nicht immer so mit, ne? Und dass auf jeden Fall er schon irgendwie quasi die Kanone geladen hat. Und und dann schreibe ich halt, hey, wie sieht's aus? Hast du Zeit? Und dann sagt er, ja. Morgen Abend um 10 vielleicht. Da denke ich mir so, Alter, wie sieht's, was ist mit heute? Dachte ich mir, ne? Und dann habe ich ihn gerade noch rumgekriegt. Zum Glück.
Ja, ist ja, du rennst ja offene Türen bei mir ein. Ist ja nicht so, dass du mich da großartig rumkriegen müsstest. Aber du hast das schon ganz richtig gesagt. Ich habe so eine kleine Umfrage gemacht auf Instagram, wohin uns der heutige Fall führen soll. Das Ergebnis war nicht ganz eindeutig. Die Schweiz und Kolumbien waren prozentual genau gleich auf. Also habe ich ganz demokratisch eine Münze geworfen und uns führt der Weg heute also in die Schweiz.
Ach du, schlechtes Wortspiel. Ich dachte, du nimmst Schwolumbien. Sorry Leute, es ist spät.
Was fällt dir ein zum Thema Schweiz? Hast du da irgendwelche Verbindungen? Hast du da irgendwelche Gedanken zu?
Schokolade.
Toblerone.
Toblerone. Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Ein schlechtes Lied von Stefan Raab. Ich sing's jetzt nicht vor, ne? Aber im Sommer, da regnet's, im Winter, da schneit's.
Ach, ja,
in der
ja,
Schweiz.
Ja.
Okay. Ansonsten, was denn noch? Also man verdient dort sehr viel Geld, mehr, sehr viel mehr als hier, hat aber auch andere Ausgaben, weil alles sehr viel teurer ist. Ansonsten ist es dort, glaube ich, ist es ein besonderer Schlag Menschen. Ich glaube, sehr herzliche Menschen, aber auch taffe Menschen. Die Schweiz ist neutral. sie war oft neutral, also gerade politisch gesehen.
Gerade aktuell auch tatsächlich. Ich habe heute einen Bericht gelesen, dass die von Deutschland in Erwägung gezogenen Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine durch die Schweiz quasi behindert werden, weil die Schweiz diese schweren Waffen teilweise mit Munition versorgt und die Schweiz weigert sich, die Munition zu liefern mit Verweis auf die Neutralität. Also da haben wir heute wieder den ganz aktuellen Bezug auf diese Neutralität.
Ah, guck mal, ja, das ist ja interessant. Also krass auf jeden Fall. Das wusste ich gar nicht. Ich finde das aber auf jeden Fall auch sehr interessant, dass sie sich da jetzt an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal, ja, man kann ja nicht sagen, dass sie eine Flagge bekennen, sondern viel eher, dass sie für sich selbst Flagge bekennen und sagen, hey, wir sind aber neutral und wir machen das nicht mit.
Es ist absolut bemerkenswert auch, finde ich, dass diese Neutralität selbst im Zweiten Weltkrieg absolut quasi unangetastet war. Also dass auch Deutschland da nicht versucht hat, irgendwie in der Schweiz großartig die Macht zu ergreifen, sondern dass man die Schweiz tatsächlich so ein bisschen hat machen lassen. Also das ist irgendwie interessant, finde ich.
Ich finde das total faszinierend. Und also ich meine, es wird ja, Hitler und Co. werden ja ihre Beweggründe gehabt haben, aber als 1938 das Großdeutsche Reich irgendwie eröffnet wurde durch die, ich nenne es mal, Integration Österreichs, wäre es ja auf jeden Fall naheliegend gewesen, dass man irgendwie die Schweiz mit dazu holt, bevor man jetzt irgendwie in Polen einmarschiert oder so, das, könnte man meinen.
Das tausendjährige Reich, was dann nicht ganz 1000 Jahre gehalten hat, ja. Ich weiß nicht, vielleicht hat man die Schweiz gar nicht so als in Anführungsstrichen bundesdeutsche Volksgenossen gesehen, weil das ja auch ein relativ diverses Land ist. Es gibt ja nicht nur den deutschen Teil der Schweiz, es gibt ja auch den italienischen und den französischen Teil der Schweiz. Und die Schweiz ist ja sehr divers in ihrer inneren Kultur, in ihrer inneren Sprachlichkeit. Vielleicht ist es deswegen auch so ein bisschen von den Herrschaften im Dritten Reich einfach nicht als Volksgenossenschaft gesehen worden. Ich weiß es nicht, das ist jetzt nur meine Interpretation.
Es gibt noch zwei andere mögliche Ideen, woran es liegen könnte. Und zwar das eine ist, dass Mussolini als Diktator in Italien, ja vielleicht, also er war ja im Prinzip Verbündeter oder Freund, wenn du so willst, von Hitler. Und dass die sich gegenseitig da vielleicht nicht irgendwie, sich nicht irgendwie in die Quere kommen wollten, wenn die Schweiz ja irgendwie auch italienischsprachig ist, also sprich einen direkten Draht zu Italien hat. Das wäre so das eine Thema. Und das andere ist, dass es vielleicht politisch und strategisch gesehen schlicht und ergreifend nicht von Belang war. Ja. Also zum Beispiel so Länder wie war das denn? Ich glaube, in Schweden wurden irgendwelche Metalle oder sowas gefertigt und deswegen hat dann Deutschland, Dänemark und Norwegen irgendwie ganz schnell irgendwie auch eingenommen oder angegriffen oder wie auch immer, weil sie da im Prinzip einen direkten Zugang wollten. So eine Art war das. Und also das war auch so strategische Kriegsführung letztendlich mit kleinen Ländern, die jetzt quasi nie so wirklich groß auftauchen in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, wenn du so möchtest. Aber die waren eben genauso betroffen und die Schweiz eben nicht. Also möglicherweise war es einfach, weil die Schweiz vielleicht auch belanglos für Deutschland.
Ja, das ist möglich, dass man gedacht hat, okay, die sind dann quasi irgendwann vom Deutschen Reich eingekesselt, vielleicht gesellen die sich ja dazu. Das Ding mit Mussolini kann natürlich auch sein. Das ist ja auch so eine Männerfreundschaft gewesen, Hitler-Mussolini. Mussolini war ja tatsächlich ursprünglich Hitlers großes Vorbild und Hitler hat ihn dann ja durchaus überflügelt. Egal, wir sind kein Geschichtspodcast, aber auf jeden Fall interessante Frage, warum ist die Schweiz neutral geblieben?
Ich möchte aber ganz kurz noch was zu Hitler sagen. Es gibt so ein YouTube-Video, da hört man Hitler ganz normal sprechen. Das ist irgendwie so eine gesellige Runde und ich weiß gar nicht, wo das genau ist, irgendwie in so einer guten Stube, ja, oder irgendwie sowas Geselliges, Kneipenartiges, wo man irgendwie sitzt und isst, bewirtet wird und man hört ihm da irgendwie ganz normal sprechen. Das ist wohl eine der einzigen Aufnahmen von ihm, wie er normal redet.
Ja, dieser Rededuktus, den er hat, der ist schon sehr, sehr seltsam, aber ich finde auch generell, wenn man auch so aus den Kriegsjahren, aber auch aus der direkten Nachkriegszeit, so späte 40er, frühe 50er Jahre, irgendwelche Nachrichtensendungen sieht oder irgendwelche Dokumentationen, die hatten einfach auch so diesen ganz eigenen, diesen einpeitschenden Sprachduktus, den ich ganz, ganz anstrengend finde.
Total, aber das, was ich sagen wollte, ist, dass in dem Moment, wenn er normal redet, wirkt er, versteht mich nicht falsch, Leute, ne? Aber fast, also gesellig mal definitiv, wenn nicht sogar sympathisch. Davon abgesehen, dass er nur über so einen Kriegsscheiß redet, ne? Über Panzer hier und Waffen dort und sowas, ne? Aber nichtsdestotrotz, die Art und Weise, wie er redet, ist irgendwie so, ja, wie so ein Typ von nebenan. Und so kennt man, hat man diese Person niemals kennengelernt, weil sonst ist es ja im Prinzip so, wie der Fabian immer gesagt hat, mit diesen verzerrenden Mikrofonen in dieser grässlichen, lauten, schreienden Sprache und so, was man sonst so kennt, ne? Und da war es ganz anders. Also strange, total strange.
Ja, er hat sich ja auch große Mühe gegeben, so eine mystische Figur zu sein. Also es sollten ja auch relativ wenig private Aufnahmen an die Öffentlichkeit kommen. Er wurde dann ja auch immer in Uniformen fotografiert, um halt irgendwie diese Führerfigur zu kreieren und halt nicht diesen Privatmann Adolf Hitler zu zeigen. Aber wie gesagt, wir schweifen hart ab, wir sind kein Geschichtspodcast.
Ja, hast du recht.
Die Schweiz auf jeden Fall ein Land, das ich sehr mag. Nicht nur wegen Toblerone und Bergen und Neutralität. Ein Land, wo ich seit meiner Kindheit auch immer wieder mal relativ viel Zeit verbracht habe. Mein Vater hat lange für eine Schweizer Firma gearbeitet. Ich war als Jugendlicher in Montreux in der Schweiz auf einem Internat. Das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Dasselbe Internat, auf dem lustigerweise meine Mutter auch selbst war als junges Mädchen. Insofern habe ich heute bei Instagram auch als Ankündigung auf diesen Fall ein Bild aus Montreux gepostet, weil das halt für mich so ein bisschen persönlichen Bezug hat.
Okay, cool. Aber da spielt jetzt nicht unser Fall, oder?
Nee, da spielt er nicht. Der spielt in Rupperswil, einem 5000-Einwohner-Dorf, das ich tatsächlich bis zu diesem Fall nicht kannte.
Okay.
Aber wie gesagt, ich kannte es nicht. Es ist mir vollkommen unbekannt gewesen. Es ist ein Fall, der auch noch relativ frisch ist.
Okay, cool. Was heißt relativ frisch?
Vor Weihnachtszeit 2015, also knapp 6,5 Jahre.
Ja, das ist ja wirklich frisch.
Ja. 2015, ja, so eine Zeit, an die man sich, finde ich, oder die so einem so ganz, ganz stark im Kopf geblieben ist, das ist für mich so die Zeit, aber auch da würden wir dann wieder abschweifen in Richtung so politikwissenschaftlicher Podcast. Es ist für mich so die Zeit, wo zum ersten Mal so richtig ersichtlich geworden ist, wie gespalten teilweise die deutsche Gesellschaft ist. Das war so die Zeit der extremen Flüchtlingsbewegung Richtung EU, wo die EU als Ganzes ziemlich stark versagt hat und Deutschland für meine Begriffe alles richtig gemacht hat, indem man gesagt hat, wir holen Menschen rein, die Hilfe brauchen, und man einfach auch gesehen hat, was wir für eine geile Willkommenskultur haben, wie viele Leute helfen wollten, aber auch wie viele Leute einfach dagegen agitiert haben. Das war sehr, sehr einschneidend für mich.
Definitiv 2015, aber auch, es geht fast gar nicht um nicht politisch zu sein an der Stelle.
Ja, geht es nicht.
Also es war kurz nachdem Deutschland Weltmeister wurde, das ist mal was Positives. Ansonsten war es ja eine sehr, sehr, sagen wir mal von, eine sehr terrorgeprägte Zeit.
Ja, also da war ich zum wirklich richtig stolz auf Deutschland, muss ich sagen, dass man dann da so gesagt hat, okay, unbürokratisch leisten wir Hilfe, wo Hilfe nötig ist. Das hat sich diese Woche so ein bisschen revidiert, als ich gelesen habe, dass man afghanische Flüchtlinge teilweise wieder abschiebt, um Platz für ukrainische Flüchtlinge zu machen. Und ich weiß es nicht, ich bin Atheist und ich bin jemand, der irgendwie versucht, Menschen relativ gleich zu betrachten. Ich kann grundsätzlich verstehen, dass man irgendwie sagt, Menschen aus der Ukraine sind dem Deutschen an sich irgendwie näher als Leute aus dem Nahen Osten, weil der kulturelle Hintergrund und der religiöse Hintergrund irgendwie sehr, sehr ähnlich ist. Aber in dem Moment, wo ich Hilfe aus humanitären Gründen leiste, muss mir einfach egal sein, woher der Mensch kommt, welche Religion er ausübt und so weiter. Und ich finde das, ich finde es richtig krass, dass da jetzt quasi Leid gegen Leid aufgewogen wird und Menschen zurückgeschickt werden, um andere aufnehmen zu können. Das ist furchtbar.
Ja, 1000% und vor allem aus Afghanistan, sagst du gerade, ne?
Ja.
Also ich erinnere mich noch daran, dass vor wenigen Wochen gab es noch Petitionen bezüglich der afghanischen Helfer, die einfach die Bundeswehr etc. unterstützt haben gegen die Taliban. Und nachdem die Taliban im Prinzip das Land zurückerobert hat, die Macht neu ergriffen hat,
ja,
wurden die ja streng verfolgt. Und da gab es Petitionen dafür, dass man eben diese Helfer schützt und rettet und nach Deutschland holt, damit sie einfach quasi nicht nur ausgenutzt werden und dann dort bleiben und dann zusehen müssen, wie sie irgendwie überleben, sondern dass man ihnen einfach auch, dass man sich erkenntlich zeigt und sie unterstützt und im Prinzip einfach, ja, wie soll man sagen, also sich dessen auch bewusst ist, in was für eine Situation sie sich gebracht haben und ihnen dabei helfen möchte. Und dass man jetzt sagt, man möchte aber jetzt, weiß nicht, die afghanischen Flüchtlinge, also gut, das wird man wird es auch nicht über einen Kamm scheren, aber dass die jetzt auf einmal wieder weg sollen, das finde ich schon auf jeden Fall, ja, alles andere ist gut.
Also die Nummer mit diesen afghanischen Ortskräften, die da wirklich irgendwie 20 Jahre dann für die Bundeswehr gearbeitet haben teilweise, da fällt mir jetzt auch kein anderes Wort ein und ich bitte euch, diese Wortwahl zu entschuldigen, aber diese Menschen wurden nach Strich und Faden gefickt. Das kann man nicht anders sagen. Generell war das eine Woche, finde ich, die relativ schwer war, so aus humanitärer Sicht. Es war ja nicht nur das, es gab noch diese riesige Nachricht, Elon Musk kauft Twitter für 44 Milliarden. Da ist mir dann noch eine Studie wieder in den Kopf gekommen, laut der es heißt, dass man mit 6 bis 12 Milliarden ungefähr das Hungerproblem auf der Welt lösen könnte. Und das hat einem nochmal deutlich gemacht, es liegt nicht daran, dass das Geld fehlt. Geld ist in unglaublichen Massen im Umlauf, es liegt einfach am Willen. Und ich bin sicher nicht der größte Philanthrop auf der ganzen Welt, aber wenn ich so viel Geld hätte, dass ich für 44 Milliarden fucking Twitter kaufen könnte, dann würde ich diese 6 bis 12 Milliarden investieren und den scheiß Hunger bekämpfen. Ich kann es nicht verstehen, so wird der als Mensch eingehen, der Twitter gekauft hat und der mit einer penisförmigen Rakete in den Weltall geflogen ist, oder das war, glaube ich, Jeff Bezos. Aber er hätte als Mensch in die Geschichte eingehen können, der vielleicht den größten Dienst für die Menschheit leistet, den man leisten kann. Wie gesagt, wir schweifen ab, aber es ist einfach viel passiert diese Woche, was ich so ein bisschen ranten wollte.
Das ist ein riesiges Thema, auch mit Twitter und Elon Musk. Man kennt ja all seine Beweggründe nicht. Ich finde es interessant, wie er dabei vorgegangen ist. Der hat sich ja erst nur in den Vorstand gekauft mit 9%, womit er, glaube ich, ungefähr das Dreifache von dem eigentlichen Twitter, ich weiß seinen Namen jetzt gerade nicht, Gründer hatte. Das heißt also, er hatte mehr Besitzanteile und hat es dann quasi auf diese Weise geschafft, sich dort irgendwie das riesige Unternehmen unter den Nagel zu reißen, mit der Beabsichtigung, er wollte es, glaube ich, dezentralisieren, was ich ganz interessant finde. Also spannend, wo die Reise auf jeden Fall hingeht. Ich persönlich weiß, also ich gebe dir erstmal vollkommen recht, dass jemand, der so viel Geld hat, einfach was Gutes tun sollte. Ich persönlich habe so zu Elon Musk aber auch eine sehr diverse Meinung. Also ich finde, glaube ich, auch vieles, was er macht, gut.
Also hätten wir diese Kategorie, die Kati und Raffi von Ofenkäse-Crimes haben, overrated, underrated, dann wäre mein overrated ganz klar Elon Musk. Aber egal, wie gesagt, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das kann jeder sehen, wie er möchte. Aber das führt uns zu einem anderen Punkt. Wie gesagt, Ofenkäse-Crimes, unsere Partner in True Crime, die auch ja immer wieder gerne Erwähnung finden hier bei uns. Die haben verschiedene Kategorien, um ihren Podcast so ein bisschen aufzulockern, um auch mal vom True Crime wegzukommen, dieses Overrated, Underrated oder auch...
Das ist so lustig.
Das ist, ich find's das ist
auch, mega, ja.
Ich find's auch super lustig. Und die haben das Oh Mann, ey, wo man halt irgendwelche peinlichen Geschichten raushaut. Und die haben die Guilty Pleasures. Und ich denke auch immer wieder, es wäre ganz cool, wenn wir irgendeine Rubrik hätten, die vielleicht noch so ein bisschen Lockerheit reinbringt. Irgendwas, wo man dann nach so einem schwierigen Fall, nach Junko Furuta vielleicht, dann einfach nochmal so ein bisschen runterkommt. Da wollte ich so ein bisschen die Schwarmintelligenz von unseren Hörern anzapfen und habe gedacht...
Coole Idee.
Oder? Ich habe gedacht, wenn euch was einfällt, wenn ihr irgendwelche Rubriken im Kopf habt, irgendwas, was ihr cool finden würdet oder was ihr gerne umgesetzt haben würdet, schreibt uns bei Insta, wir gucken uns das an und wir nehmen irgendwas rein. Ich habe irgendwie Bock, das so ein bisschen aufzubauen.
Ich finde das mega cool, ich bin auf jeden Fall dabei. Natürlich kann ich mir nach einer Folge wie Junko Furuta ganz schlecht vorstellen, dann jetzt in sowas abzuschweifen. Aber grundsätzlich finde ich das einfach sehr sympathisch, wie die das machen. Und es macht halt auch Spaß, da zuzuhören.
Ja, genau. Und deswegen würde ich sowas auch gerne bei uns reinbringen. Ich meine, man kann dann ja wirklich überlegen, ich würde vielleicht nach so einer Folge wie Junko Furuta das auch nicht bringen. Also man kann dann ja auch in Folgen, die wirklich besonders hart sind, einfach sagen, okay, das macht jetzt hier keinen Sinn, das ist nicht pietätvoll, aber so im Großen und Ganzen fände ich es eigentlich ganz schön.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde aber ganz gerne, wenn wir schon über Ofenkäse-Crimes sprechen, ganz kurz noch Werbung machen. Leute, hört euch unbedingt die Folge 28 Luna Park Ghost Train Fire an. Die ist wirklich richtig krass. Also mir hat sie total gut gefallen. Ja, also das ist, wie gesagt, Fabian hat es eben schon erwähnt, offensichtlich bin ich ein klein wenig gecatcht von der Materie. Und so habe ich mir in den letzten Tagen zwei Folgen angehört von Ofenkäse, Darkroom Killer. Die Folge ist auch richtig gut, aber Luna Park hat mich nochmal besonders berührt und ist einfach, also ganz schön erzählt, ein super krasses Thema und eine dringende Hörempfehlung.
Ja, da rennst du auch wieder offene Türen ein. Ich habe nämlich heute auf Instagram genau die Folge in der Story verlinkt und gesagt, die lohnt sich zu
Ach
hören.
krass.
Ja.
Ach krass. Okay, witzig,
Das
ja.
muss Telepathie gewesen sein.
Ja, auf jeden Fall. Okay, aber Digga, wir sind jetzt schon bei 20 Minuten. Wir müssen jetzt mal so langsam.
Voll abgeschweift, voll
Ja,
abgeschweift.
Entschuldigung. Wir waren schon überall, glaube ich. Mal kurz auch in der Schweiz. Aber ich glaube, da machen wir jetzt mal weiter, oder?
Da machen wir weiter. Rupperswil, wie gesagt, 5000 Einwohner, kleiner Ort im Kanton Aargau. 21.12.2015, also Weihnachtsferien. Man bereitet sich so langsam auf die Feiertage vor, auf das schöne familiäre Beisammensein. Das ist ja so eine Zeit, die Familien auch gerne miteinander genießen irgendwie. Also ich kann mich erinnern, so Weihnachten früher in meiner Familie, das waren immer so 3 Tage absolutes Fressen, Faulenzen und sich einfach gut gehen lassen. Und
Jo.
ich glaube, so hat das die Familie, um die es heute geht, auch geplant. Allerdings ist es dann anders gekommen. An dieser Stelle absolute Triggerwarnung für den heutigen Fall. Für die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, die ganz am Anfang auch unsere Vorstellung gehört haben. Was da untergegangen ist, ist, dass wir eigentlich auf Triggerwarnungen verzichten, aber auf Hinweis einiger Zuhörerinnen das nun tun bei besonders krassen Fällen. Und heute ist das also wieder angebracht.
Oh no.
Dieser 21.12.2015 ist ein Montag, ein ganz normaler Tag in dieser kleinen Gemeinde. Das Leben geht seinen Gang. In der Schweiz ist ja sowieso alles noch ein bisschen gemütlicher. Und wie gesagt, vor Weihnachtszeit, man bereitet sich langsam auf diese Feiertage vor. Da wird die Feuerwehr der Gegend zu einem Hausbrand gerufen. Sie rücken aus, sie löschen das Haus und finden 4 Leichen im Inneren des Hauses in verschiedenen Zimmern. Eigentlich direkt ist klar, dass die Leute nicht durch den Brand gestorben sind, sondern schon tot gewesen sein mussten. Das Feuer hat nicht so viel zerstört, wie offensichtlich vom Täter beabsichtigt. Das hatten wir ja auch in der Familie Langendonk-Folge, wo der Täter das Wohnmobil mit den Leichen entzündet hat. Aber irgendwie aufgrund des leeren Tanks da scheinbar nicht so viel vernichtet wurde, wie er sich das vorgestellt hat. In diesem Fall hat der Brandstifter oder der Mörder zwar mit Brandbeschleunigern gearbeitet, aber dieser Brand wurde wohl auch schnell genug entdeckt und somit gelöscht, sodass man relativ zügig feststellen konnte, dass dort die 4 Hausbewohner eben ermordet wurden. Das Haus wird bewohnt von einer vierköpfigen Familie, eine Patchwork-Familie, also beziehungsweise eine fünfköpfige Familie. Es leben dort die Mutter Carla S. und ihre beiden Söhne Darwin und Dion. Carla S. ist 48, Darwin ist 13, Dion 19. Und Georg, der Freund der Mutter, der ist allerdings nicht anwesend. Also seine Leiche wird nicht gefunden. Dafür allerdings die 21-jährige Freundin des ältesten Sohnes Dion, die 21-jährige Simona. Die sind relativ lange schon ein Paar und sie war über Nacht bei Dion. Ist da wohl auch in der Familie sehr gut integriert gewesen. Du hast dieses Bild der Familie vorliegen, das habe
Ja.
ich dir geschickt. Ich schicke Daniel immer markante Bilder zu den Fällen, damit er sich da so ein bisschen einen Eindruck machen kann. Das sind dann auch die Bilder, die wir auf Instagram hochladen, damit ihr das dann auch tun könnt. Also das ist
Ist das
offen.
Foto von dem Abend?
Nee, das
Oder
ist aber
nee.
das ist zeitnah gewesen, also es ist ungefähr aus der gleichen zeitlichen Epoche. Und Dion, also der älteste Sohn, hat quasi ein Selfie gemacht und die Familie sitzt im Hintergrund. Links die dunkelhaarige Dame ist die Mutter Carla, die 48-jährige Mutter. Dann daneben ihr Partner Georg, der Bankdirektor bei einer lokalen Bank ist und deswegen auch an diesem Tag nicht im Hause, er ist auf der Arbeit. Und im Hintergrund zu sehen, der 13-jährige Darwin und die 21-jährige Simona.
Ja. Also es ist ein vielleicht für alle anderen, die das Bild jetzt gerade nicht zur Hand haben, so ein klassisches Selfie, das man irgendwie schon gefühlte hunderte Male vor einem Essen geschossen hat, wenn man sich gerade hingesetzt hat, der Tisch schön gedeckt ist, alle heben ihr Glas Wein, lächeln in die Kamera und man versucht so eine Selfie-Perspektive gefühlte 39 Mal, bis man endlich alle drauf hat und nicht zu viele Gesichter verdeckt sind. Und das scheint dem, wie heißt der, Dion hier auch ganz gut gelungen zu sein. Und das ist scheint der Einstieg in einen schönen Abend gewesen zu sein hier in dem Moment.
Ja, also mein Selfie-Game ist auch richtig scheiße. Dion hat es offensichtlich besser drauf gehabt. Man kann so ein bisschen erahnen, dass das Haus bzw. der Raum, in dem sie sitzen, relativ hell ist. Schönes, schlicht eingerichtetes Haus. Ich finde, die Leute machen auch auf dem Bild, sie machen einen glücklichen Eindruck. Das ist bestimmt ein schöner Abend. Sie machen auch so ein bisschen den Eindruck oder das Bild vermittelt schon auch, dass es eine Familie ist, die ja einen sehr guten Lebensstandard hat, finde ich. Also es ist nicht protzig, aber man sieht ihnen an, dass es ihnen gut geht, finde ich.
Ja, ich finde jetzt aber jetzt auch nicht besonders reich oder so ein ganz normaler Mittelstand, aber ihnen geht's gut, ja. Also sie strahlen von sich von innen heraus, so würde ich sagen, ne? Und nur die leben halt, ne? Also die legen offensichtlich Wert auf Gemeinsamkeit, auf ein gepflegtes Miteinander. Und so scheint es mir hier
Ja,
zu sein.
es wurde auch beschrieben, dass die Familie sehr, sehr einen sehr engen Zusammenhalt gepflegt hat. Auch wie gesagt, Simona, die Freundin von Dion, war da sehr integriert, gehörte quasi mit zur Familie. Auch Georg, der Stiefvater, wurde von den Jungs akzeptiert und hat sie auch wie seine Söhne behandelt. Also absolut intakte Familie. Die Gegend, in der sie leben, gilt als absolut ruhig und sicher. Die Familie hat oft nicht die Tür abgeschlossen, also es war quasi immer, ja, es war keine ängstliche Familie. Es war immer möglich, da irgendwie ranzukommen. Georg rückt dann schnell irgendwie auch in den Fokus der Ermittlungen. Wir wissen, Morde spielen sich oft im direkten Umfeld ab. Allerdings, wie gesagt, er ist Bankdirektor, er war den Tag auf der Arbeit. Das kann dann ganz schnell ausgeschlossen werden, dass er irgendwas damit zu tun hat. Er hat einfach ein hieb- und stichfestes Alibi. Wir gehen jetzt zurück zu diesem Vormittag, an dem Georg das Haus schon verlassen hat, und ich erzähle, was passiert ist.
Also jetzt am
An diesem
21.
21.
12.
Ja.
Ja, okay.
Also ich erzähle jetzt nicht, wie die Polizei den Mörder überführt hat und dann retrospektiv, was passiert ist, sondern wir machen jetzt einen kurzen Sprung zurück an den Morgen dieses 21.12. Ich schildere die Ereignisse und dann, wie der Täter gefunden wurde.
Okay.
Wie gesagt, hat Georg das Haus verlassen, um in die Bank zu fahren, die er leitet. Da klingelt es an der Tür. Carla, die Mutter, öffnet. Darwin, der jüngste Sohn, ist noch in seinem Kinderzimmer und schläft. Dion und Simona sind im ausgebauten Dachbodenzimmer von Dion und, ja, keine Ahnung, schlafen auch oder sind auf jeden Fall noch nicht runtergekommen. Also Carla hat mit Georg gefrühstückt, hat ihn zur Arbeit verabschiedet und jetzt klingelt es an der Tür. Dort steht ein junger Mann, den sie noch nie gesehen hat, der sich mit einer Visitenkarte als Schulpsychologe der Schule vorstellt, an der Darwin ist. Er sagt, er müsse unbedingt mit der Mutter und auch mit Darwin reden. Darwin sei in einen Mobbing-Vorfall an der Schule verwickelt. Er habe mit anderen Jungen zusammen ein Mädchen gemobbt und dieses Mädchen habe daraufhin Suizid begangen.
Okay.
Die Mutter ist natürlich vollkommen außer sich, also geschockt, wenn jetzt dann irgendwie jemand vor deiner Tür steht und sagt dir, dein Sohn hat aktiv daran mitgewirkt, dass jemand sich das Leben genommen hat, dann ist das definitiv ein Schock. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, hundertprozentig. Dennoch ist dieser Moment seltsam, dass in den Weihnachtsferien zu machen, wobei man jetzt nicht genau weiß, wie lange die Ferien da schon waren oder ob sie erst sein werden. Aber dass jetzt, sagen wir mal, mitten in der freien Zeit, das unterstelle ich jetzt mal, plötzlich ein Schulpsychologe an der Tür klingelt wegen eines solchen Vorfalls.
Ja, das ist genau der richtige Gedanke, den du hast. Es ist der erste Ferientag, also dieser 21.12. ist ein Montag. Natürlich Samstag, Sonntag waren frei, aber dieser 21. ist der erste Tag der Weihnachtsferien. Und ja, ich hätte das auch erstmal komisch gefunden, dass mich da der Schulpsychologe unangekündigt zu Hause aufsucht und dann auch noch in der Ferienzeit. Also ich finde auch dieses Hausbesuchsszenario relativ seltsam, weil ich davon ausgehen würde, dass das in der Schule stattfindet, vielleicht auch im Beisein von Lehrern, dem Schulleiter, was weiß ich was. Und wenn es zu Hause stattfindet, es gibt ja auch Szenarien, dass so ein Hausbesuch Sinn ergibt, dann doch aber angekündigt.
Ich unterstelle jetzt mal, dass das hier so ein Fake-Besuch ist und dass dieser Typ noch Schlimmes vorhat mit der Familie. Und wenn dem so ist, dann würde ich jetzt mal weiter spekulieren, dass er im Prinzip diesen Überraschungsmoment genutzt hat, weil er sich vielleicht darüber im Klaren war, dass so ein Moment erstmal ganz viele Fragezeichen in den Kopf zaubert und die meisten Menschen nicht wissen, wie das Prozedere in so einem Fall ist. Das heißt also, das, was wir beide jetzt uns überlegen, den Moment oder ja, die Ruhe, um dort jetzt nachzudenken, auch unbefangen nachzudenken und sich zu überlegen, ob das jetzt alles Sinn macht, hat man in dem Moment vielleicht nicht, weil man erstmal geschockt ist über das, was jetzt gerade passiert und man sich auf diese neue Situation einstellen muss und vielleicht auch davon ausgeht, dass es so richtig ist.
Das ist genau der Punkt, denke ich. Also ich denke, dass Carla S. sicherlich eine gebildete und intelligente Frau war. Und ich denke, wahrscheinlich hätte sie sowas retrospektiv betrachtet oder hätte sie so einen Fall gehört, so wie du ihn jetzt von mir hörst, hätte sie auch gedacht, ja, das ist total komisches Vorgehen, das hätte mich stutzig gemacht. Aber in diesem Moment, gerade in der Zeit, wo wir auch immer sensibler werden für Themen wie Mobbing, dann zu hören, der Sohn war verwickelt in so einen schlimmen Fall von Mobbing, da hat sie vermutlich dann einfach nicht drüber nachgedacht und hat diesen Mann ins Haus gebeten. Sie konnte nicht wissen, dass der das Haus schon eine ganze Weile beobachtet hat und einfach nur darauf gewartet hat, dass Georg das Haus verlässt, weil er dann wusste, der Mann ist aus dem Haus, er wusste, es wird die Mutter dort sein, die beiden Söhne und die Tochter hat das Haus längere Zeit schon beobachtet. Das allerdings weiß natürlich Carla es nicht. Sie bittet den Mann hinein, führt ein kurzes Gespräch mit ihm und geht dann nach oben, um ihren Sohn Darwin zu wecken. Sie holt ihn. Darwin ist natürlich vollkommen, wie soll ich sagen, überrascht, weil er natürlich von der Geschichte nichts weiß. Er kennt diesen Schulpsychologen nicht. Es gibt ein kurzes Gespräch und auf einmal zieht der Psychologe, der vermeintliche Psychologe, ein Messer, was er dem Jungen an den Hals hält.
Okay, aber der Darwin kennt ihn auch
Er
nicht,
kennt
ja?
ihn,
Das ist eine ganz fremde
ja,
Person.
er kennt ihn nicht.
Okay.
Dieser Psychologe, vermeintliche Psychologe, zückt also ein Messer, hält es an Darwins Hals und befiehlt der Mutter, Dion und Simona aus ihrem Dachzimmer runterzuholen und zu fesseln. Das tut sie dann auch. Die werden dann aber allerdings wieder in ihr Dachzimmer zurückgebracht, weil er sich dann offensichtlich überlegt, dass sie dann da, dass es besser ist, die zu trennen irgendwie von der Familie.
Ja.
Er sagt nun der Mutter Carla, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Er will nichts tun, er will nur Geld. Sie soll 12.000 Franken von der Bank holen, dann lässt er sie in Ruhe. Er macht mit seinem Handy ein Foto von ihr und tut so, als ob er es per WhatsApp versenden würde und sagt, er hätte es seinem Komplizen geschickt, der draußen wartet, der sie jetzt beobachten würde und dem auffallen würde, wenn sie irgendwelche komischen Dinge macht, also zur Polizei gehen, mit irgendwelchen Menschen reden. Sie soll also nur straight zur Bank 12.000 Franken holen und schnell zurückkommen. Er würde mit den Kindern im Haus warten und die natürlich als Geiseln behalten.
Ja.
Sie geht dann auch zu zwei Banken, kann allerdings nur 10.000 Franken besorgen. Zeugen sagen später, dass sie in Anbetracht der Situation extrem ruhig und gefasst wirkte, aber ich denke, man funktioniert einfach in solchen Extremsituationen manchmal auch einfach sehr gut und Außenstehende nehmen das dann vielleicht nicht wahr, dass da gerade wirklich es um Leben und Tod geht.
Ja, glaube ich auch ein routiniertes Auftreten.
Ja, wahrscheinlich war sie auch einfach so eine souveräne Frau, die einfach auch gewohnt war, eine gewisse Ruhe auszustrahlen.
Ja, den Eindruck macht sie auf dem Bild auf jeden Fall.
Ich finde auch, ne, also es wirkt so, als ob sie, also das, wir deuten halt unheimlich viel in so Fotos rein, aber ich finde schon, sie hat so die Ausstrahlung von einer Frau, die alles im Griff hat, so.
Eine taffe, aber richtig herzliche Frau, die im Leben steht.
Ja, ich finde auch ihr Lebensgefährte Georg strahlt eigentlich so was richtig Herzliches aus. Ich finde, das ist ein
Total sympathisch,
mega,
ja,
mega
finde ich auch.
sympathischer Mann. Ja. Sie ist nun also unterwegs, dieses Geld zu holen. Und ja, ich kann mir nur vorstellen, was da in ihr vorging. Wahrscheinlich hat sie wirklich Angst um ihre Kinder, aber wahrscheinlich hat sie auch gedacht, okay, wenn ich dieses Geld diesem Mann gebe, dann ist die Sache schnell vorbei. Sie kommt also nach Hause zurück. Der Mann nimmt das Geld. Er fesselt Carla.
Wie lange war sie weg? Entschuldigung, weiß man das?
Ja, weiß man nicht genau. Also man kann anhand von den Überwachungskameras der Banken sagen, wann sie ungefähr da war, aber wie lange sie jetzt insgesamt weg war, weiß man nicht. Das Problem ist, der Täter macht hinterher beim Verhör über manche Aspekte der Tat relativ widersprüchliche Ausgaben, sodass man manche Aspekte nicht genau weiß.
Okay.
Was man allerdings genau weiß, ist, wie es weitergeht. Der Täter fesselt Carla. Ich denke, das lässt sie auch noch über sich ergehen, weil sie wahrscheinlich denkt, dass das dazugehört zum Prozedere, damit er Vorsprung hat, wenn er flieht und sie nicht direkt die Polizei rufen kann. Dann allerdings holt er ihren 13-jährigen Sohn Darwin und vergewaltigt ihn vor ihren Augen mit mitgebrachten Sexspielsachen. Also er hat in seinem Rucksack diverse Sexspielsachen dabei und probiert die an diesem Kind aus, lässt da seiner Fantasie freien Lauf. Circa 30 Minuten muss die Mutter mit ansehen, wie er ihren Sohn missbraucht und die Taten filmt und fotografiert.
Alter.
Was sie nicht weiß und was noch niemand weiß, was man erst im Prozess herausfinden wird, ist, dass dieser Mann diese Familie nicht zufällig ausgewählt hat, sondern aufgrund seines sexuellen Interesses an diesem Sohn Darwin den Plan gefasst hat, beides zu verbinden. Also den Missbrauch des Kindes und die Bereicherung mit dem Geld. Dass da dann irgendwie Leute für sterben müssen, ist ihm egal.
Boah, ist ein dreckiges Stück Scheiße. Entschuldigung, aber wenn ich sowas höre, dann werde ich direkt stinksauer.
Ja, Dirnenspross. Es ist auch der absolute Worst Case. Ich will mir auch einfach überhaupt nicht vorstellen, wie sich so eine Mutter fühlt. Ich meine, Eltern wollen generell das Beste für ihr Kind. Und ich glaube, Mütter fühlen auch einfach eine andere Connection nochmal, weil sie das Kind 9 Monate in sich getragen haben. Ich glaube, dass das wirklich prägend ist, dass das eine krasse Connection bildet. Und dann mit ansehen zu müssen, was so ein Knecht mit dem Kind macht, ist einfach wirklich, das bricht mir das Herz, da will man auch gar nicht drüber nachdenken. Unterdessen kann sich im Dachgeschoss Dion von seinen Fesseln befreien. Er verlässt das Dachgeschoss, will nach unten gehen. Man weiß nicht, will er Hilfe holen, will er vielleicht selber seiner Familie zu Hilfe eilen, das weiß man nicht. Er stößt allerdings auf der Treppe mit dem Täter zusammen, der gehört hat, dass da irgendwie Bewegung ist und der zwingt ihn mit seinem Messer zurück in sein Zimmer. Da zwingt er dann Simona, die Freundin, zuzusehen, wie er Dion mit dem Messer tötet. Also er sticht auf ihn ein und schneidet ihm die Kehle durch. Das ist dann quasi das Letzte, was sie in ihrem Leben sehen muss, bevor er auch sie auf gleiche Art und Weise tötet.
Sie ist aber in dem Moment auch gefesselt, ne? Also sie konnte sich
Die ist
da auch nicht
auch gefesselt.
wehren.
Ja, genau, sie ist gefesselt. Also Dion hat sich offensichtlich befreit, hat sie nicht befreit, sondern ist direkt runter, wie gesagt, um Hilfe zu holen oder um zu helfen, das weiß man nicht. Ist diesem Menschen in die Arme gelaufen, konnte dann gegen das Messer nichts ausrichten, wird zurück in dieses Dachgeschosszimmer gedrängt und vor seiner Freundin, ja, massakriert. Man muss es so böse auch oder so drastisch formulieren. Dann tötet er auch das Mädchen, wie gesagt. Er geht dann nach unten ins Wohnzimmer und tötet Carla, die Mutter, auf gleiche Art und Weise. Also er sticht auf alle mehrfach ein und schneidet ihnen dann die Kehlen durch. Bringt Darwin in sein Zimmer und tötet auch ihn. Also die gesamte Familie ist jetzt quasi tot. Er benutzt Brandbeschleuniger an den jeweiligen Ablageorten der Leichen und im Haus an sich und zündet das Haus an und verlässt es. Die Polizei steht vor einem absoluten Rätsel. Sie wissen nicht, wer dafür verantwortlich sein könnte. Wie gesagt, erster Verdacht Georg aufgrund der Beziehung, der aber extrem schnell fallen gelassen wird. Und darüber hinaus haben sie einfach niemanden. Es gibt keine Feinde, es gibt keine Streitigkeiten, es gibt einfach nichts, wo man anfassen kann. Die Staatsanwaltschaft sieht also nur die Lösung, die höchste Belohnung in der Schweizer Kriminalgeschichte auszuloben, 100.000 Franken für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. Allerdings ohne Erfolg. Bis im Mai 2016 aus heiterem Himmel ein Verdächtiger verhaftet wird. Der 33-jährige Thomas N. wird in einem Starbucks-Café verhaftet. Und diese Verhaftung kommt für die Öffentlichkeit aus absolut heiterem Himmel. Die Polizei nimmt seine Fingerabdrücke, nimmt seine DNA-Spuren und kann sie Spuren am Tatort zuweisen. Also er ist definitiv der Täter. Sie hüllen sich aber in Schweigen darüber, wie sie auf diese Person gekommen sind. Also es gab da.
Okay,
Es gab
der ist der zufällige Kunde in dem Starbucks oder arbeitet er dort?
Der sitzt da in diesem Starbucks.
Und wird auf einmal festgenommen.
Auf einmal stürmt eine Spezialeinheit der Polizei den Laden. Er kriegt einen schwarzen Sack über den Kopf gezogen, wird rausgezerrt und es werden Fingerabdrücke genommen. Er ist der Täter.
Wow, okay, krass.
Ja, also absolut filmreif.
Ja.
Aber auch die ganze Story, wie er verhaftet wurde, ist relativ filmreif. Die Polizei macht keine Angaben darüber, wie man ausgerechnet auf diese Person gekommen ist. Aber die Schweizer Zeitung Blick rekonstruiert das Ganze so ein bisschen. Die Polizei hatte wirklich gesagt, überhaupt keinen Ansatzpunkt. Man wusste nicht, wer könnte der Täter gewesen sein. Also,
Hat man denn seitens der Polizei mittlerweile gewusst, was mit den Leichen passiert ist, also mit den Opfern? Dass zum Beispiel, dass sie erstochen und dann einfach, dass denen die Kehle durchgeschnitten wurde und dass der Sohn vergewaltigt wurde?
ja, also man hat, wie sie gestorben sind, hat man direkt herausgefunden und es war auch der Missbrauch ersichtlich. Die genaue Art des Missbrauchs dann später aus dem Verhör rekonstruierbar, aber es war auch vorher schon klar, dass da sexueller Missbrauch eine Rolle gespielt hat.
Okay.
Wie gesagt,
Okay.
die Polizei hatte eigentlich keinen Ansatzpunkt. Also vermutet diese Zeitung auch unter Berufung auf Quellen, aber wie seriös das Ganze ist, weiß ich nicht, aber es macht Sinn, dass die Polizei sämtliche Telefondaten ausgelesen hat aus der Tatzeit, um erstmal zu gucken, sich einen Überblick zu verschaffen, welche Menschen waren überhaupt zur Tatzeit in dieser Gegend. Dann wurden die IP-Adressen und die Computerdaten der Leute überprüft, die in der Gegend waren. Und da stießen sie auf einen 33-jährigen Studenten, eben diesen Thomas N., der kurz vor der Tat die Familie gegoogelt hatte. Er hatte eine Google-Suche nach dieser Familie abgeschickt. Und es ist der einzige dieser Menschen, die da telefonisch anwesend waren, sage ich jetzt mal, zum Tatzeitpunkt, die an ihrem Computer irgendwie so eine digitale Spur gelegt haben, die irgendwie zu dieser Familie führt.
Okay.
Also hat die Polizei ihn ins Auge gefasst und hat ihn mit einer gefakten Alkoholkontrolle im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle dazu gebracht, ihnen eine DNA-Probe zu geben. Also sie haben ihn pusten lassen, hatten dadurch seine DNA-Spur, haben die mit DNA-Spuren vom Tatort abgeglichen und als sie dann wussten, er ist hundertprozentig der Täter, haben sie ihn halt im Starbucks festgenommen.
Also das nenne ich mal richtig ordentliche Polizeiarbeit.
Wie gesagt, es ist nicht hundertprozentig gesichert, dass es so war, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich. Also die Zeitung beruft sich da auch auf Quellen und das ist Das ist auch logisch. Es ergibt einfach ein schlüssiges Bild.
Und warum ist jetzt dieser Eingriff im Starbucks erfolgt? Hätten die ihn nicht irgendwie zu Hause festnehmen können oder so?
Darüber kann ich jetzt einfach nur spekulieren, aber ich denke, dass man, nachdem dann feststand, dass er es wirklich ist, ihn einfach so schnell wie möglich dingfest machen wollte nach dieser Tat. Das ist jetzt einfach nur Spekulation.
Okay.
Dieser Thomas N. ist mehr oder weniger ein Nachbar der toten Familie. Also er wohnt nicht so weit weg, aber er hatte keinen Bezug zu denen. Er ist ein ruhiger, von allen als freundlicher, aber ernster, beschriebener junger Mann, der Trainer von zwei Jugendfußballmannschaften ist und Student. Seine Mutter denkt, er sei Doktorand an der Uni in Bern. Ihr zufolge hat er einen Bachelor gemacht. Es stellt sich allerdings relativ schnell raus, dass er seine Bachelorzeugnisse gefälscht hat, um die Mutter beruhigen zu können. Tatsächlich studiert er schon relativ lange, hat 5 Studiengänge abgebrochen und findet nicht so richtig den Weg, aber hält halt seiner Familie und auch seinem Umfeld gegenüber das Bild vom erfolgreichen Doktoranden hoch. Er hat speziell zu seiner Mutter ein sehr, sehr enges Verhältnis. Der Vater ist 2011 verstorben und speziell da möchte er offensichtlich irgendwie gut dastehen. Und als Doktorand verdient man natürlich auch schon ein bisschen was. Daher musste er dann irgendwie an dieses Geld kommen, um einen entsprechenden Lebensstil vorweisen zu können. Ja, wie er sich das vorgestellt hat, wie er an Geld kommen wollte, haben wir eben gehört. Von dem Geld, was er da, von diesen 10.000 Franken, die er da erpresst hat aus Carla S., hat er seiner Mutter unter anderem eine Reise nach Paris geschenkt, übrigens. Ja, die Polizei findet in seinem Zimmer einen Rucksack mit einer Pistole, Kabelbindern, einem Messer und diversen Sexspielzeugen, also sein Rape-Kit quasi, seine Vergewaltigungsausrüstung und schließt darauf, dass er schon die nächste Familie ins Auge gefasst hat, die nächste Tat irgendwie geplant hat. Ich glaube auch, dass man deswegen so schnell zugegriffen hat, weil aufgrund dieser Konstellation, glaube ich, die Polizei davon ausging, dass es einfach jemand sein könnte, der ja nochmal aktiv werden wird. Ja, also wie gesagt, die nächste Tat war offensichtlich schon geplant. Das Verhör infolge der Festnahme ergibt dann halt die Details, die ich eben geschildert habe. Wie gesagt, bei einzelnen Punkten, die so das Drumherum angehen, widerspricht er sich, da macht er unterschiedliche Angaben, aber so die Kerntaten, so wie er sie schildert, passen zum Spurenbild. Da kann man davon ausgehen, dass es so stimmen wird. Und er sagt dann auch, dass er schon längere Zeit sexuelles Interesse an Darwin hatte und im Prinzip das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden wollte, in Anführungsstrichen, und deswegen diese Familie ausgesucht hat, weil er wusste, da ist finanziell was zu holen und er begehrt dieses Kind. Mit Frauen konnte er nichts anfangen. Er hatte da generell irgendwie eher pädophile Neigungen und dann auch eher so ins Homoerotische gehend. Das war also sein Beuteschema. Ja.
Aber wieso hat er denn die ganze Familie umgebracht? Und warum hat er das vor den Augen der Mutter gemacht? Das ist ja mehr als reines pädophiles sexuelles Interesse.
Ja, ich denke, die Familie war einfach Kollateralschäden. Das war ihm egal. Ihm ging es halt darum, seinen sexuellen Trieb zu befriedigen und halt sich zu bereichern, um nach außen hin dieses erfolgreiche Bild des Doktoranden verkörpern zu können, der dann eigentlich, wenn er seiner Familie vorgespielt hat, dass er an die Uni geht zum Arbeiten, dann seine Tage in diesem Starbucks verbracht hat, eigentlich nur.
Aber das reicht ihm nicht. Das ist es nicht alleine, weil sonst würde er nicht den Sohn vor den Augen der Mutter
Ja, wie
vergewaltigen.
gesagt, also ich glaube, den Tod der Familie, das nimmt er in Kauf. Warum er dann die Mutter noch so demütigen muss und so quälen muss, indem er diese sexuellen Handlungen vor ihren Augen vornimmt, das kann ich nicht sagen. Aber also da spielt offensichtlich auch eine große Portion sadistischer Beweggründe noch eine Rolle.
Das glaube ich auch, ganz offensichtlich. Ist das der Typ auf dem zweiten Foto, das du geschickt hast?
Das ist der Typ auf dem zweiten Foto, exakt. Und ich finde diese Beschreibung irgendwie so Trainer von der Fußballjugendmannschaft und irgendwie so ruhiger, unauffälliger Typ, das sehe ich da in diesem Bild. Also
Total.
du hast bei Folge 1 David Otiar, als du das Bild von ihm gesehen hast, hast du gesagt, das könnte der Trainer von so einer Bambini-Mannschaft sein, so ein ganz unauffälliger Durchschnittstyp. Und genau das sehe ich hier, wenn ich das Bild von Thomas Ende angucke.
Auf jeden Fall. Und der sieht also meiner Meinung nach null nach so einem geistesgestörten, kranken Typen aus. Also der sieht einfach wie so ein ganz normaler Dude aus.
Ja, das hatten wir ja in der Folge Flitterwochen, wo dieser belgische Ehemann brutal getötet wurde. Da ja auch schon gesagt, man versucht oft in Bildern von solchen Mördern irgendwie in ihren Gesichtern diese Dunkelheit zu sehen. Also dass man kennt ihre Taten und man versucht das irgendwie in Einklang zu bringen mit ihren Bildern. Und oft gelingt das nicht. Du hattest da ja auch gesagt, bei diesem Bild von Peter-Uwe Schmidt und von Aurore Martin, das kannst du nicht übereinbringen mit diesem Fall. Und hier ist das genauso. Also, es ist so einfach diese Erkenntnis, die man immer wieder hat, dass man den Menschen ihre dunkle Seite nicht ansehen kann.
Ja, es ist ein Foto, es ist eine Momentaufnahme, ne? Also es ist halt
Ja.
streng genommen kann das sogar so sein, dass er auf dem Foto so getroffen wurde, wie er in echt ja gar nicht richtig aussieht. Also man kennt das ja von sich selbst. Auf manchen Bildern sieht man irgendwie anders aus, besser, schlechter, anders, ne? Gibt es immer wieder.
Ja, ich kenne das.
Das heißt also, es ist eine Momentaufnahme, mit der wir jetzt nicht viel anfangen können, die auch nicht repräsentativ sein kann. Das soll sie auch nicht. Nichtsdestotrotz, auf diesem Schnappschuss würde ich sagen, ganz normaler Typ. Ja, Doktorand würde passen, Student würde auch passen. Oder halt, wie du schon gesagt hast, irgendwie Sportcoach oder irgendwie, weiß ich nicht.
Ja,
Ja.
also ich kenne das natürlich auch, dass Fotos nicht aussagekräftig sind. Ich bin, glaube ich, der unfotogenste Mensch der Welt. Ich schaffe das auf jedem Foto irgendwie kacke auszusehen. Insofern dieses Phänomen, dass man da irgendwie immer wieder aus Winkeln erwischt wird und sich dann selber teilweise nicht erkennt, das kenne ich nur zur Genüge. Ja, aber wie gesagt, man sieht es ihm auf diesem Bild zumindest nicht an. Und ja, es scheint auch niemand irgendwie vermutet zu haben, dass er solche Gedanken in sich trägt. Also wie gesagt, alle sagten, er ist so freundlich, hilfsbereit, ein bisschen ernst, aber einfach niemand, dem man das zutraut. Seine Mutter sagt auch, das Einzige, was ihr immer komisch vorgekommen ist, dass er in diesen 33 Jahren, dass er irgendwie nie was mit Mädchen am Hut hatte, auch nie von Mädchen gesprochen hat, dass da einfach nie was war. Sie hat sich immer gewünscht, dass er mal, wie soll ich sagen, ja, sesshaft wird, vielleicht eine Familie gründet. Hat er nie irgendwelche Ambitionen gezeigt. Jetzt wieder so ein bisschen Küchenpsychologie meinerseits. Vielleicht war dieser sadistische Gedanke, dieses Quälen der Mutter, der Opfer, auch so ein bisschen stellvertretendes sadistisches Behandeln seiner Mutter. Vielleicht ist diese Nähe nach dem Tod des Vaters auch so ein bisschen ja, quälend für ihn gewesen und er wollte da irgendeine Mutterfigur einfach für irgendwas bestreiten. Ich weiß es nicht, das ist jetzt super, super Küchenpsychologie. Aber
Möglich,
wenn man
ja,
so einen Fall liest und
möglich.
recherchiert, dann fragt man sich ja schon, wie solche Dinge kommen können, ne?
Ich bin immer wieder überrascht, wie gewaltbereit die Leute sind. Das ist ja ähnlich wie mit David Utia, dass wir gesagt haben, oder ich mich gefragt hatte, wie es sein kann, dass dieser Typ in das Haus kam und direkt die ganze Familie umgebracht hat. Es ist ja doch diese Hemmschwelle, wirklich jemanden umzubringen. Zu erschlagen, zu erstechen, zu erwürgen, was auch immer was, ja. Und dieser hier, gesetzt im Fall, dass es wirklich so ist, dass es eine Premiere war und der vorher niemals etwas ein Verbrechen der Art, ein derartiges Verbrechen begangen hat, dann war der ja trotzdem so abgeklärt in dem Moment, wie auf irgendeiner Droge oder sowas, jetzt einfach so kaltblütig durchziehen kann. Verstehst du? Ich finde das so unmöglich, dass jemand solche körperliche Verletzungen und Demütigungen einfach so durchziehen kann. Also nochmal, wir reden jetzt nicht von irgendeinem Amokläufer, was eigentlich die gleiche Frage aufwirft, aber dann nochmal was anderes ist, weil die eine gewisse körperliche Distanz durch ihre Waffen schaffen. und losschießen, in dem Moment merken, dass es irgendwie denen gefällt oder was auch immer, und sie ziehen es dann weiter durch. Aber in dem Moment ist es ja irgendwie noch was anderes mit einem Messer.
Ja,
Weißt du, wie ich meine?
ja.
Also dann, und aber vorher noch die Vergewaltigung durchzuziehen. Also in was für ein Rausch, in was für einer Sehnsucht hat er sich denn da befunden? In welcher Wunschvorstellung, die wie lange verborgen gewesen ist, dass er es dann in dem Moment auch wirklich durchgezogen hat? Das ist für mich ein totales Rätsel.
Ja, wie lange sich das aufgestaut hat, weiß man natürlich nicht. Er ist tatsächlich Ersttäter. Er hat vorher keine Verbrechen begangen. Er ist niemals irgendwie auffällig gewesen, nicht mal schwarz gefahren. Also, ich bin dann auch immer wieder überrascht, dass dann solche Gewaltexplosionen auf einmal kommen. Ich glaube, dass das dann auch oft so eine Art Blutrausch ist, dass man so das erste Verbrechen begeht, den ersten Mord begeht und dann in so einen Rauschzustand und dann der zweite, dritte, vierte leicht von der Hand gehen, in Anführungsstrichen. Diese Gewaltexzesse, dass er mehrfach auf die Leute einsticht und noch die Kehlen durchschneidet, das wurde öfter beschrieben, auch von anderen Tätern. Wenn man beispielsweise sich Morde im Fernsehen ansieht, das geht immer schnell. Jemand bekommt einen Messerstich und ist tot. Jemand wird 10 Sekunden gewürgt und stirbt, aber im richtigen Leben sterben Menschen nicht so schnell. Und dann sticht ein Täter irgendwo jemanden ab und der Mensch lebt noch und der Täter will einfach nur, dass er stirbt und begeht dann unglaublich grausame Taten. Und man fragt sich als Außenstehender, was ist da passiert? Aber er wollte dann quasi einfach nur, dass die Person stirbt und sie stirbt einfach nicht so leicht, wie er sich das vorgestellt hat. Ich denke, sowas liegt hier auch vor, deswegen halt diese Grausamkeit auch.
Ja, vielleicht ist wirklich das Wort Blutrausch das Stichwort. Möglicherweise war es jetzt mal nur so sein sexuelles Begehren. Also der Junge ja ohnehin. Dann die Vergewaltigung, die dran hängt. Und möglicherweise auch die Zuschaustellung vor der Mutter. Dieses Leid, diese auch Macht, die er dort ausübt. Das Gefallen an der Macht. Möglicherweise war es das. Und vielleicht hat er dann in dem Moment wirklich, also dann Dion erstochen hat, im Prinzip dann diesen Blutrausch verspürt und ist irgendwie komplett drauf eingestiegen.
Ja, ich finde es halt auch so gruselig, dass er offensichtlich diese Familie schon lange ausgeguckt hat. Also, dass er da dass Darwin so im Zentrum seiner sexuellen Fantasien irgendwie stand, ohne das zu wissen. Und dann auch diese Gewalt- und Überfallpläne sich irgendwie geformt haben in seinem Kopf. Und ich frage mich, wie viele Leute vielleicht im Laufe ihres Lebens, ohne es zu wissen, schon mal im Fokus von so einem Täter standen und vielleicht nur aufgrund von irgendwelchen glücklichen Zufällen und Fügungen entgangen sind. Das ist,
Ganz schlimme
ja.
Vorstellung.
Also beispielsweise die Familie, die ja offensichtlich er sich als Nächster ausgeguckt hatte. Wie gesagt,
Ja,
sein
genau.
Rape-Kit war
Ja,
ja schon
ja.
gepackt, ne? Also.
Ja, krass. Ja.
Er.
Das ist total heftig.
Ja, er wird natürlich zu lebenslanger Haft verurteilt. Lebenslang
Was heißt das in der
in der
Schweiz?
Schweiz heißt das offensichtlich 15 Jahre tatsächlich. Also so, wie das hier bei uns immer wieder unterstellt wird. Es gibt allerdings in der Schweiz auch die Option, Menschen nach diesen 15 Jahren lebenslang zu verwahren.
Ja.
Das wird allerdings bei ihm nicht angeordnet. Er wird also 2018 zu 15 Jahren verurteilt, also lebenslang, hat davon 2 Jahre allerdings schon abgesessen durch die Untersuchungshaft,
Naja.
wird von 2 unabhängigen Psychiatern als therapierbar eingestuft. In der Schweiz läuft das offensichtlich so: Wenn du zu lebenslanger Haft verurteilt wirst, kommen 2 Psychiater, die dich evaluieren und prüfen, und die müssen dann ihr Okay geben für eine lebenslange Verwahrung. Also wenn die jetzt sagen, du bist nicht therapierbar, dann wird diese lebenslange Verwahrung angeordnet. Beide sagen allerdings, er ist therapierbar. Das bedeutet, dass nach diesen 15 Jahren alle 2 Jahre überprüft wird, wie sein aktueller Stand ist. Und wenn er dann da eine gute Sozialprognose und einen guten Eindruck abliefert, dann wird er wieder ein freier Mann sein.
Ist nicht dein
Ist mein
Ernst.
Ernst, ja. Konnte ich auch nicht glauben. Und Georg, also Der Lebensgefährte der toten Carla S. wird in der Presse zitiert. Er sagt, grundsätzlich findet er es gut, dass die Option besteht, dass er nach diesen 15 Jahren länger im Gefängnis bleibt. Aber er fragt auch, wenn er nicht lebenslang verwahrt wird, wer denn dann? Also,
Genau,
ja.
das ist die Frage, ne? Also das muss man sich wirklich fragen. Der hat einfach vier Menschen umgebracht, der hat einen 13-jährigen Jungen vergewaltigt vor den Augen der Mutter. Also, was gibt es Schlimmeres? Also gut, möglicherweise gibt es da eine psychische Erkrankung, die behandelt werden sollte. Aber nee, da bleibt mir die Spucke weg. Also ich finde, das kann nicht sein, dass der nach möglicherweise 8 Jahren rauskommt.
Nee,
Ist ja möglich. Ist ja möglich,
nach
dass.
17.
Nee, du hast auch gerade gesagt, nach zwei
Nein, nein.
Jahren findet dann immer ein Zweijahresturnus dann so eine Prüfung
Nach
statt.
den
Oder habe
15.
ich das falsch
Nach den
verstanden?
15. Wenn die 15 Jahre abgesessen sind, dann alle 2 Jahre.
Dann alle
Ja,
2 Jahre.
ja, ja.
Okay.
Also das hab ich
Okay.
vielleicht falsch rübergebracht.
Na, oder ich habe es falsch
Aber
verstanden. Okay, aber
ich finde,
na gut, also.
ich finde trotzdem, ich finde es gut, dass beispielsweise das deutsche Strafsystem auf Resozialisierung ausgelegt ist. Also Strafe in Deutschland ist ja beispielsweise nicht vergleichbar mit Strafe in Amerika, wo es wirklich ums Verwahren geht, ums Bestrafen, sondern hier soll Leuten, natürlich ist es Freiheitsentzug, aber hier soll Menschen auch eine Perspektive für die Zeit nach der Haft gegeben werden. Man versucht sie wieder auf den rechten Weg zu bringen, in die Gesellschaft zu integrieren. Und das funktioniert auch oft extrem gut. Und das ist auch gut, dass es so ist. Aber ich finde, es gibt Menschen, die durch ihre Tat das Recht auf das Leben in der menschlichen Gesellschaft verwirkt haben und vor denen man die Gesellschaft schützen muss. Und wenn man dann nicht über Todesstrafe diskutieren möchte, weil das natürlich wieder eine ethische Frage ist, darf der Staat töten, wenn er andere dafür bestraft, dass sie getötet haben, dann muss man doch zumindest dafür Sorge tragen, dass diese Menschen ihr Leben hinter Gittern verbringen. Und Thomas N. ist für meine Begriffe jemand, der nie wieder rauskommen dürfte.
Es ist eine total schwierige Debatte, ne? Ich finde, bei all dieser Wut, die sich in mir entwickelt hat, als ich das so gehört habe, und nach wie vor bin ich entsetzt von dem Fall und von dieser Kaltblütigkeit und Grausamkeit, dann denke ich das im ersten Moment natürlich genauso. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es Möglichkeiten gibt, diesen Menschen auch nochmal eine zweite Chance irgendwann zu geben. Also, ich weiß es nicht. Wenn, also, meine grundlegende Frage ist im Prinzip nach 15 Jahren plus X, wird er irgendwann freigelassen, weil man sagt, ja, er kann sich rehabilitieren, er kann wieder Teil der Gesellschaft werden, er kann in irgendeiner Form dann mit um die 50 oder sowas wieder dann sein, wieder in irgendeiner Form Fuß fassen. Und partizipieren. Aber zum einen werden seine Möglichkeiten ganz eingeschränkt sein. Das Thema hatten wir auch schon oft. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, wer garantiert denn, dass in seinem Kopf jetzt alles klar ist, dass er normal tickt? Wie kann man das denn medizinisch oder psychologisch mit einer Garantie belegen, dass so einer nicht nochmal rückfällig wird? Wenn er 33 Jahre lang komplett der Nobody von nebenan war, ein gewisses Doppelleben geführt hat, aber ja, kein schlimmes Doppelleben. Gut, er hat vielleicht vorgegaukelt seiner Familie, dass er ein Doktorand ist, ist jetzt auch nichts Tolles, ist auch sicherlich keine Nebensächlichkeit, aber es ist ja kein ganz schreckliches Doppelleben,
Es
sagen wir so.
schadet niemandem.
Es schadet niemandem. Nichtsdestotrotz, nach 33 Jahren platzt der Knoten und er rastet komplett aus. Komplett ungehalten in der Brutalität und Grausamkeit, die nicht, also die beispiellos ist. Wer garantiert denn dann, dass dieser Typ oder ein anderer nach 15 plus X Jahren dann frei ist, geheilt ist? Und dass sowas nicht nochmal passiert, das frage ich mich an der Stelle. Weißt du, ich will nicht sagen, der muss für immer weg, garantiert, aber ich möchte, wenn so jemand wieder freikommt, dann doch gerne vom Staat eine Garantie haben, dass es nicht nochmal passiert. Und wie soll man so eine Garantie erteilen?
Diese Garantie wird es nicht geben können, weil immer da, wo Menschen beteiligt sind, ist einfach auch Raum für Fehler gegeben. Und da, wo Menschen dann so eine Einschätzung vornehmen, diese Therapierbarkeit, das ist die Meinung von zwei Therapeuten. Und natürlich kann auch das schon vollkommen falsch sein. In der Berichterstattung zu der Gerichtsverhandlung war zu lesen, dass es so wirkt, als ob seine Reue eigentlich sich nur darauf richtet, dass er erwischt wurde. Und das ist für mich schon so ein Indikator, wo ich denke, da scheint wenig Empathiefähigkeit zu sein. Und dann frage ich mich, worauf eine eventuelle Therapie denn auch aufbauen sollte. Das ist die Frage, die wir uns in Folge 2 gestellt haben, Zurückweisung, wo der Täter auf Formen der Zurückweisung und Erniedrigung, die er so empfunden hat, mit extremer Gewalt reagiert hat und wir uns die Frage stellen mussten, worauf will man da aufbauen? Was kann man tun, um sowas auszuschalten? Und wenn ich hier jemanden höre, der im Prinzip vor Gericht in so einer Situation dann noch irgendwie eher selbstmitleidig ist, weil er erwischt wurde, dann denke ich mir, hat er nicht das emotionale Rüstzeug, um wirklich therapiert zu werden?
Genau. Und die nächste Frage ist ja auch, was ist der geeignete Rahmen für eine derartige Therapie, um jemanden als geheilt zu erklären? Ist das ein Gefängnis, wo jemand eingesperrt ist über 15 Jahre lang? Also man kann sich ja grob vorstellen, und man weiß es auch, was so ein Gefängnis aus dem Menschen macht. Und dann hat er jetzt danach irgendwie eine Therapie. Also geht man davon aus, dass das ein geeigneter Raum dafür ist, ein Rahmen, um einen Menschen wieder umzupolen, zum Positiven zu bringen, zu bekehren.
Ja.
Also das kann ich mir irgendwie total schlecht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen behutsam, ja, mit einer gewissen pädagogischen, therapeutischen Nähe und mit Vertrauen irgendwie dorthin geführt werden können. Aber dann vielleicht in einer anderen Kulisse und nicht unbedingt im Knast. Und das ist halt das Ding, was ich da so ein bisschen fragwürdig finde an der Stelle.
Absolut, ja, absolut. Der Richter findet auch relativ klare Worte während des Prozesses für Thomas N. Er nannte sein Vorgehen primitiv, kaltblütig, empathiefrei und krass egoistisch. Und er findet auch klare Worte für die Pflichtverteidigerin, die er für ihre Verteidigungsstrategie rügt. Sie hat unterstellt, dass die Opfer durch ihre Passivität, dadurch, dass sie sich nicht gewehrt haben, ihren Mandanten quasi dazu motiviert haben, umgebracht zu werden. Was natürlich absolut ekelhaft ist. Aber auch das, wie gesagt, also dieses, wenn ich dann diese klare Haltung des Richters höre, auch dann muss ich mich fragen, warum nur diese in Anführungsstrichen geringe Tat, wobei, wie gesagt, er kann ja scheinbar diese anschließende Verwahrung nicht anordnen, das geht dann ja auf die Therapeuten zurück.
Hm, ja.
Es ist, wie man es dreht und wendet, finde ich, so eine, ja, da bibleibt einem so ein Kloß im Hals in Anbetracht der Rechtsprechung in diesem Fall, finde ich. Ich meine, 15 Jahre plus 2 Jahre, bis dann diese erste Evaluation stattfindet und dann könnte er also nach 17 abgesessenen Jahren raus. Und da muss man sich halt fragen, was sind 4 Menschenleben wert? 17 Jahre sind eine lange Zeit, das ist auch kein Zuckerschlecken. Ich möchte nicht 17 Jahre meine Freiheit entzogen bekommen, aber wir sprechen von 4 Menschen, denen einfach die Chance auf ein weiteres Leben verwehrt wurde und 3 sehr junge Menschen, die einfach noch sehr, sehr viel vor sich gehabt hätten. Das geht für mich nicht auf.
Nee. Das geht für mich auch nicht auf. Ich weiß nicht, ich bin durchaus ganz schön geschockt von dem Fall, weil es ist für mich so ein harter Cut, weißt du, so ein komplett grundloser, harter Cut.
Ja, es ist doch so ein...
Das ist das ich finde das Motiv so...
Banal.
Minderwertig.
Absolut banal.
So, ja, aber auch so richtig, wirklich, ja, minderwertig, ja, weil man, ich finde halt, dieses Motiv, ja, das ist nicht nur banal, das ist so... Wie hat es der Richter genau formuliert? Was waren nochmal die 4 Adjektive? Empathielos?
Primitiv, kaltblütig, empathiefrei und krass egoistisch.
Ja, primitiv ist vielleicht passend.
Ich finde halt, Im deutschen Strafgesetz ist es ja so, dass eine Tat gewisse Merkmale erfüllen muss, um als Mord gewertet zu werden. Die sogenannten Mordmerkmale. Und eins davon sind die sogenannten niederen Beweggründe, also Bereicherung oder auch das Ausleben von ja, irgendwelchen Fantasien. Und das hier sind niedere Beweggründe, wie sie einfach niederer nicht sein könnten. Das ist da, das ist also, das ist quasi die Definition von niederen Beweggründen, diese Bereicherung, um seine Scheinwelt aufrechtzuerhalten, ne? Ein weiteres Mordmerkmal in Deutschland wäre übrigens auch Mord zur Verdeckung einer Straftat. Das liegt hier, denke ich, auch vor. Er hat diese Leute ermordet, um die Vergewaltigung und die Erpressung zu maskieren. Arglosigkeit der Opfer wäre ein weiteres Mordmerkmal in Deutschland. Das wäre hier auch gegeben. Also, das ist auf jeden Fall auch ein Fall, der diese deutschen klassischen Mordmerkmale vollkommen erfüllt.
Ja. Wobei es hier auch nicht nur die Bereicherung ist. Also das muss man nochmal ganz klar zusammenfassen, ne? Also die Bereicherung ist ein Teil, um irgendwie seine Show weiter fortzuführen. Aber im Prinzip halt, also diese Lust an der Gewalttat, an der Vergewaltigung und die daraus schließende oder daraus erfolgte Tötung der Menschen, das sind letztendlich für mich nochmal zwei verschiedene Aspekte, weißt du. Also es geht hier nicht nur darum, dass er sich bereichern wollte, sondern im Prinzip, dass er auch triebgesteuert und dahingehend primitiv war, weißt
Absolut,
du? Also das,
absolut,
ja, genau.
absolut, absolut. An der Stelle übrigens auch nochmal natürlich Aufruf zur Interaktion mit euch. Also auch da möchte ich natürlich gerne wissen, ihr habt uns nach der Dharma-Folge beispielsweise geiles Feedback gegeben. Ihr habt auch nach der letzten Folge Schatten, wo es um die Snapchat-Morde ging, eure Gedanken mit uns geteilt zum Thema Umgang mit diesen neuen Medien, in Anführungsstrichen mit Internet, Social Media für Kinder und Jugendliche. Teilt doch auch hier eure Gedanken mit uns zum Strafmaß, das würde uns auch sehr interessieren.
Ja, auf jeden Fall. Oder generell zum Fall natürlich.
Generell zum Fall natürlich auch, ja. Ich weiß ja, du magst diese Fälle nicht so, die so straight sind, wo es im Prinzip nichts zu spekulieren gibt, wo es einfach nur so um sinnlose Gewalt geht.
Nö, mag ich nicht.
Ja, es ist dann unbefriedigend, ne? Es ist so ein bisschen unbefriedigend, weil es einem so diese menschlichen Abgründe ganz, ganz krass vor Augen führt, finde ich. Also, weil man einfach sieht, für welche Nichtigkeiten manche Menschen bereit sind, wirklich schlimme Dinge zu tun.
Ja, ich finde es auch einfach erschreckend, weißt du? Also entsetzlich und erschreckend. Und das ist mir einfach zu grausam, glaube ich. Einfach. Also bei Cold Cases, die sind ja auch nicht immer weniger grausam, ne? Aber dann gefällt mir eigentlich noch das Rätselraten ganz gut, so ein bisschen Detektivspielen dabei,
Ja.
ne? Aber wenn es hier so eine platte Gewaltausübung ist, also ähnlich wie bei Jeffrey Dahmer. Aber irgendwie noch niederschwelliger. Also nicht niederschwelliger, sondern viel noch ja, banaler tatsächlich, ne? Bei Jeffrey Dahmer, da war es ja irgendwie so ein, ich will mal sagen, fast schon neurotischer, wissenschaftlicher Trieb, der irgendwie auch, ne,
Irgendwo
weißt
auch,
du,
ja,
was ich
irgendwo
meine?
auch, ja. Dieses
Ja, genau.
Erschaffen von einem Zombie, weil er einfach nicht immer verlassen werden wollte, auch, ne?
Genau. Und hier ist es eigentlich nur ein Massaker.
Ja, klar. Ich habe
Ja, und so aus dem Nichts.
meine Planung auch so ein bisschen über. Ich hatte eigentlich gedacht, nachdem ich Umfrage gemacht habe und dann die Schweiz quasi gemünzwurft habe. Gemünzwurft, also du weißt, was ich meine. Hatte ich eigentlich gedacht, dass ich dann die anderen Fälle, die an zweiter, dritter und vierter Stelle gewesen wären, dass ich die eigentlich dann als die nächsten drei Folgen automatisch mache, weil sie ja quasi zur Auswahl standen. Nun ist allerdings Kolumbien auf Platz 2 gelandet und Kolumbien wäre auch wieder relativ straightforward und brutal, deswegen
Das kann ich mir vorstellen.
ja, Klischee. Deswegen habe ich gedacht, schiebe ich, glaube ich, als nächstes nochmal irgendwie entweder was mit einem Twist dazwischen oder ein Cold Case. Also irgendwas, wo wir nochmal so ein bisschen Spannung und Rätselraten haben.
Also beim nächsten Mal.
Also morgen wahrscheinlich.
Ah ja, okay, ja, das finde ich gut. Also dieser heutige Fall hat auf jeden Fall mein Bild der Schweiz geändert. Das hat das jetzt so ein bisschen
Ja.
getrübt.
Ja, ich habe auch, ich hab auch gedacht, als ich dann die Umfrage gestartet habe, da hat jemand mir geschrieben, persönlich, also persönliche Nachricht auf Instagram, und hat geschrieben, ich stimme für die Schweiz. Offensichtlich ist diese Person auch eine Schweizer oder zumindest Schweizer Background und hat geschrieben, ich stimme für die Schweiz, weil ich mir nicht vorstellen kann, was hier bei uns Schlimmes passiert sein soll. Und dann dachte ich mir, okay, 2015, 16 hast du offensichtlich Winterschlaf gehalten und diesen Fall verpasst. Hier ist er. Das ist schon auch ein ganz, ganz übles Ding, finde ich. Also, wie gilt auch als der wahrscheinlich grausamste Fall der Schweizer Kriminalgeschichte. Also, aus gutem Grund.
Ja, auf jeden Fall. Puh.
Aber du hast ihn durchgestanden, mal wieder.
Ja, also ich wurde ganz schön überrollt, ne? Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so mir nix, dir nix, aus dem Nichts erzählst du mir auf einmal sowas, ne? Ich war jetzt irgendwie ganz woanders und habe doch mich gefragt, oh, ist er jetzt wirklich Schulpsychologe oder was passiert denn jetzt? Und dann auf einmal geht's mit solchen Sachen los,
Ja,
also.
ich hätte jetzt die Spannung noch ein bisschen aufbauen können, hätte noch irgendwie erzählen können, was er dann da noch am Tatort vielleicht gemacht hat, aber ich versuche mich halt immer an den bekannten Fakten zu orientieren und ich versuche da keine Ausschmückungen zu starten, weil ich das irgendwie auch nicht seriös finde. Also wenn ich irgendwie Sachen erzähle, dann erzähle ich die halt irgendwie gesichert sind und ja.
Das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Also, hey, der Fall ist, wie er ist, ne? Und also, man merkt es mir vielleicht an, mich hat das Ganze durchaus ganz schön geschockt. Ja, ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen so geht, wie ihr den Fall fandet. Wir haben es ja gerade schon gesagt, schickt uns gerne eure Meinung. Und ja.
Kurz noch anzumerken, kleines Happy End, zumindest für die Ermittlungsbeamten, da ja diese 100.000 Euro, Quatsch, Euro Franken, Belohnung quasi nicht ausgegeben werden mussten, weil es keine Tipps gab, die zu der Verhaftung führten, wurde dieses Geld unter den Beamten aufgeteilt, die die Verhaftung, initiiert haben.
Okay, krass. Das finde ich tatsächlich mal irgendwie ganz
Ja,
cool.
habe ich auch gedacht, das ist eine coole Aktion.
Eine nette
Ja,
Geste,
zumal
ja.
da ja offensichtlich von Polizeiseite aus gute und kreative Arbeit geleistet wurde.
Absolut.
Ja, also
Das kann man so
das ist
sagen,
ja
ja.
wirklich Polizeiarbeit im Endeffekt, wie man sie sich wünscht. Und wir haben ja auch schon Fälle erlebt, wo die Polizei wirklich ein richtig mieses Bild abgegeben hat. Auch hier wieder Junko vor Guter. Also diese Polizisten, wenn sie nicht irgendwie von der Yakuza eingeschüchtert oder geschmiert wurden, dann sind das auf jeden Fall die unfähigsten Menschen, die diesen Beruf jemals ergriffen haben. Das ist ja hier ganz anders.
Ja, auf jeden Fall. Also mehr als verdient und ich finde es auch cool, dass man dann auch den richtigen Leuten so eine Belohnung gibt. Die haben einfach gute Arbeit geleistet, auf jeden Fall.
Ja, erste Aufnahme des Wochenendes rum. Wollen wir mal sehen, ob wir morgen dann wirklich noch die zweite nachlegen können.
Denke mal, ich werde es bis morgen verarbeitet haben. Sicherlich, aber wir hören uns ja die Folgen immer auch nochmal an und so. Und ich glaube, ich werde auch wieder ähnlich geschockt sein, wenn ich das nochmal höre.
Ja, manche Sachen lassen einen einfach nicht los, ne? Also ich, als wir die ersten Probeaufnahmen gemacht haben für den Podcast, habe ich unsere Folgen, die damals ja noch nicht dann online waren, sondern die wir nur auf Festplatte irgendwie hatten, habe ich die relativ oft gehört, weil ich mich an meine Stimme gewöhnen wollte, wie die so klingt, wenn sie gehört wird. Und weil ich auch einfach hören wollte, ob wir das einigermaßen vernünftig machen. Und ich hab beim Spazierengehen relativ oft die Junko Furuta Folge gehört und ich, keine Ahnung, auch nach dem 10. Mal, obwohl ich den Fall kannte und dir präsentiert habe, schockt er mich quasi wie beim ersten Mal. Das ist, ich habe neulich mit jemand anderem drüber gesprochen und ich bin der Meinung, das ist, glaube ich, der schlimmste Fall, der mir so einfällt tatsächlich. Es gibt natürlich andere, die irgendwo in die Nähe kommen, aber der hat mich, glaube ich, insgesamt am meisten berührt.
Ja, das kann ich total verstehen. Das ist auch wirklich, Ja, also da fehlen mir auch die Worte, ne? Es ist absoluter Horror, der da stattgefunden hat und bestialisch. Es war einfach nur bestialisch. Ja.
Aber ich gehe jetzt mal in mich und vielleicht werfe ich wieder eine Münze, ob du dann morgen einen Cold Case bekommst oder einfach nur einen Fall mit Plot-Twist. Aber ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass es morgen nicht wieder so ein stumpfes Massaker ist.
Ich lasse mich ja auf alles ein. Also von daher, ein neuer Tag, neues Glück sozusagen.
Ja, das finde ich auch gut, dass du so offen für alles bist. Ich möchte ja True Crime auch wirklich, wenn es geht, in all seinen Facetten abbilden. Deswegen hatten wir auch schon einen Amoklauf, obwohl das eigentlich auch so Fälle sind, die mich persönlich nicht so interessieren, weil mir da auch meistens die Motivlage zu banal ist. Aber manchmal sind das dann eben auch solche Fälle, ne, über die man sprechen muss, weil die halt einfach irgendwie andere Lehren mit sich bringen als andere, die vielleicht nicht ganz so drastisch sind.
Ja, na klar. Auf jeden Fall. Also eine Lehre hieraus ist es ja auf jeden Fall auch, dass man sagen kann, dass man den Leuten wirklich nur vor den Kopf gucken kann und ganz tief in den Menschen was brodeln kann. Und wir reden bei ihm ja nicht über irgendwelche Darknet-Verbindungen, über die er sich dann irgendwelche Waffen geholt hat oder sich einer gewissen Ideologie angeschlossen hat oder sich einer gewissen Gruppe wie dieser Incel-Gruppe oder sowas angeschlossen hat oder was auch immer was, ne? Sondern das ist ja wirklich so komplett hausgemacht in dieser Person, inhärent, ausgestattet mit einem Messer, also relativ wenig aufregend und im Prinzip mit einer sehr einfachen Waffe. Und ansonsten hat er nur seine Sexspielzeuge gehabt. Ja, also es ist schon fast unfassbar einfach, wie das Ganze hier stattgefunden hat.
Ja, absolut, absolut. Und das ist natürlich auch dann wieder so eine Sache, ne? Diese Einfachheit des Unfassbaren, weil der Fall an sich ist absolut unfassbar, ja,
Genau.
aber ja.
Genau. Das wollte ich ja mit zum Ausdruck bringen, ne? Das ist
Ja.
und das ist eine Lehre, die man hier rausziehen kann. Ne? Das muss nicht immer so super spektakulär sein mit keine Ahnung was, ne? Sondern einfach mit so ganz schlichten Dingen unfassbar viel unerwartete
Ja,
Grausamkeit.
absolut,
Naja.
absolut. Ja, hast du noch ein Wort zum Sonntag, hätte ich fast gesagt, noch ein Wort zum Abschluss? Irgendwas Versöhnliches oder irgendwas generell?
Nö, habe ich nicht. Mir fällt leider auch kein Wort auf Switcher. Wie sagt man? Switcher?
Schweizerdeutsch.
Schwitzerditsch. Ah,
Schweizerdeutsch.
siehste. Schwitzerditsch fällt mir auch nichts ein,
Ich
ne?
bin ja ein großer Hörspielfreund. Ich höre ja immer noch, also sowas, weiß ich nicht, so drei Fragezeichen und sowas zum Einschlafen. Das ist seit der Kindheit irgendwie hängen geblieben. Und es gibt tatsächlich die ersten drei Fragezeichen-Folgen auf Schweizerdeutsch. Das ist großartig. Ja,
Ja.
nein, aber es ist witzig zu hören auf jeden Fall.
Versteht man
Ja,
was?
also ich verstehe es tatsächlich ganz gut, weil zu meiner Schweizer Internatszeit tatsächlich auch ein paar Schweizer waren. Also das war sehr international. Mein Zimmerkollege war James aus Hongkong, aber so der Junge, mit dem ich am meisten Zeit verbracht habe, war ein Schweizer. Also man hat dann da auch automatisch diese Mundart kennengelernt. Ich finde die auch eigentlich ganz schön. Ich finde die ganz gemütlich. Ich kann sie nur nicht aussprechen.
Okay, ja, witzig. Ja, ich glaube, aber umgekehrt vielleicht auch. Ich weiß nicht, verstehen die uns denn gut?
Ja, klar. Ja, ich glaube, die können auch das quasi so ein bisschen ausschalten. Die können auch so relativ Hochdeutsch sprechen, sodass man sie wirklich sehr, sehr gut versteht. Aber wenn die richtig loslegen, vielleicht ist es auch so ein bisschen regional gebunden. Die eine Region hat da eine stärkere Mundartfärbung als die andere. Aber wenn die so richtig abgehen, dann kommst du da teilweise nicht hinterher. Aber das ist ja oft so.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe gerade ganz nebenbei gegoogelt, aber ich kriege es nicht mehr auf die Kette. Es kann auch sein, dass es in Österreich so ist. Die sagen ich komme halt nicht mehr genau auf das Wort, zum Treppenhaus. Das ist nämlich das Einzige, was ich jetzt hätte sagen können. Irgendwie, wie heißt das denn?
Stiege.
Ja, aber nee, Stiebenhaus
Ja,
oder sowas auch.
Stiegenhaus, ja.
Stiegenhaus,
Ja,
ne? Ja, genau. Ja, das hätte ich jetzt. fast alleine bringen können.
Wow.
Da ich aber, ja, wow, aber da ich aber rein zufällig jetzt hier so ein Hochdeutsch-Schwitzer-Ditsch Lexikon und Wörterbuch aufhabe, werde ich auch noch was sagen zum Ende. Und zwar Saperlot. Saperlot. Das bedeutet Kraftausdruck. Was auch immer das jetzt heißt. Vielleicht scheiße. Ich weiß es nicht. Das
ist, glaube ich, so ein Ausdruck der Verwunderung. Sowas wie verflixt.
Oh. Ich finde es auf jeden Fall sauglatt. Sauglatt heißt lustig. Okay, warte. Zum alle guten Dinge sind drei. Was ist denn hier noch Gutes dabei? Warte.
Ja.
Na, warte. Ich möchte euch alle nicht so lange warten lassen. Ne. Schweinehund. Genau, Schweinehund.
Ja, wobei.
Säunickel.
Geil. Genau. Schweinehund, auch ein wunderschönes deutsches Wort, das viel zu selten Verwendung findet. Da gibt es einige.
Ja, also ganz, ganz kurz, das ist natürlich nicht despektierlich gemeint, liebe Schweizer ZuhörerInnen von unter euch. Und ich hoffe, meine Aussprache war in Ordnung.
Nein, wir lieben euch. Also wie gesagt, ich finde, die Schweiz ist ein geiles Land. Also tatsächlich, ich finde es landschaftlich cool, ich liebe den Dialekt, aber er ist schon ein bisschen witzig so, aus unserer Perspektive. Wahrscheinlich andersrum genauso, wenn ihr uns zuhört, dann denkt ihr wahrscheinlich auch, was reden die?
Ja, aber ich finde es auch, also ich glaube auch, dass es dort ganz viele liebe Menschen gibt und die Natur reizt mich natürlich auch extrem und das ist, glaube ich, ganz schön. Es macht Sinn, dort viel Zeit zu verbringen und ich glaube, für dich ist es auch eine ganz wertvolle Erinnerung und war bestimmt eine ganz schöne Zeit. Das Bild habe ich mir angesehen inzwischen auch, das sieht natürlich echt toll aus.
Ja, dieses Chateau war von meiner Schule aus so 10 Gehminuten entfernt. Man ist da immer vorbeigegangen, wenn man zum Freibad gegangen ist.
Und dann habt ihr Schablützle gemacht. Das heißt, es war begehrenswert.
Ah, begehrenswert. Schablützle. Ich lerne Vokabeln. Also du hast ja Vokabeln gelernt. Du hast vorletztes Mal Cold Case gewusst. Ich lerne fürs nächste Mal Schweizerdeutsch Vokabeln.
Also ich bin ja so schlecht im Vokabeln lernen. Ich werde hiervon alles vergessen.
Dann, lies es dir nochmal durch, dass es sich verfestigt und ich sag gute Nacht.
Gute Nacht. Ciao.